Hallo und herzlich willkommen zum Regenwassermanagement-Podcast. In dieser Folge widmen wir uns einem hochaktuellen Thema: Schmutzfrachten im Regenwasser und wie wir sie effektiv behandeln können. Dieses Thema betrifft nicht nur Kommunen, sondern auch Landschaftsarchitekten und Planungsbüros, die mit dem Umgang von Oberflächenwasser in urbanen und landschaftlichen Räumen zu tun haben. Zu Gast ist heute Dr. Alexandra Joos, Produktmanagerin bei Hauraton und verantwortlich für die Entwicklung von Systemen zur Regenwasserbehandlung. Gemeinsam sprechen wir über die Herausforderungen durch Schmutzfrachten im Regenwasser und welche Lösungen es dafür gibt. Bleiben Sie dran, denn Sie erwartet ein tiefer Einblick in ein Thema, das für eine nachhaltige Wasserwirtschaft essentiell ist. Hallo Alexandra.
Hallo Nina.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ja, wir reden heute über Schmutzfrachten. Vielleicht einfach zum Beginn, was genau sind Schmutzfrachten im Regenwasser vor allen Dingen?
Ja, Schmutzfrachten im Regenwasser sind im Grunde Verunreinigungen, die durch den Regen weiter transportiert werden. Die entstehen, wenn Regen auf eine Oberfläche trifft und dabei einfach allen Schmutz, Staub, Abgase, Öle, Fette und so weiter mitnimmt. Können ganz unterschiedlich sein, also fangen wir einfach mal von oben an. Das ist die atmosphärische Deposition, Staub und Ruß zum Beispiel. Entsteht entweder über Abgase von Fahrzeugen oder Industrieanlagen, Schornsteine und so weiter. Das sind alles Depositionen, die sich auf der Oberfläche ablagern und die der Regen dann mitnimmt. Dann haben wir jetzt mal auf die Straße bezogen den Fahrbahnabrieb, in der Regel eine Mischung aus dem Fahrbahnmaterial, jetzt bei Asphalt zum Beispiel eine Mischung aus Bitumen und Gestein und Reifenabrieb natürlich. Gleich beim Reifenabrieb sind wir direkt beim Mikroplastik, denn der Mikroplastikanteil in der Straße ist vor allem aus dem Reifenabrieb eben entstanden und wird auch mitgetragen. Dann haben wir Schwermetalle, auch ein großes Thema auf der Straße, aus ganz verschiedenen Quellen, Bremsabrieb von Fahrzeugen beispielsweise, Autoabgase aus dem Kfz-Bereich generell, Katalysatormetalle zum Beispiel, auch der Reifenabrieb enthält Schwermetalle. Ja, und auch das wird dann eben mitgenommen über den Regenwasserabfluss. Dann Tropfölverluste, Mineralöl, Kohlenwasserstoffe, auch ein großes Thema, eben auch aus dem Kfz-Bereich oder von Maschinen. Und dann auch ebenfalls immer zu nennen die PAKs, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, auch ein großes Thema, die im Prinzip aus einer unvollständigen Verbrennung entstehen, allerdings nicht nur von fossilen Brennstoffen, also wir kennen es eben aus dem Abgasbereich vom Auto, aber es entsteht generell, wenn man organisches Material verbrennt, das kann zum Beispiel auch Tabakrauch sein oder Waldbrände, setzen auch PAKs frei. Die sind deswegen immer mit den Diskussionen, weil die eben auch gefährlich sind und im Verdacht, den Krebs krebsauslösend zu sein. Und dann, je nachdem, wo wir uns auch befinden, können auch Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel eingetragen werden von Grünflächen oder Biozide aus Fassaden, Anstrichen oder Dämmungen. Und die können eben dann auch ins Wasser gelangen. Deswegen ist es die Schmutzfracht eine große Herausforderung für die Wasserqualität. Und man sollte natürlich tunlichst sich darum kümmern, die zumindest zu minimieren.
Warum sind diese Schmutzfrachten wirklich problematisch und welche Auswirkungen haben sie jetzt auf Gewässer oder auf ja, insgesamt das Ökosystem?
Ja, Schmutzfrachten im Regenwasser können schon problematisch werden, gerade weil sie eine Vielzahl negative Auswirkungen auf Gewässer und auch ganze Ökosysteme haben können. Da haben wir zum Beispiel direkt schon eine Verschlechterung der Wasserqualität und damit eine Gefährdung für Wasserlebewesen, zum Beispiel über eingetragene Schwermetalle. Wie Blei, Cadmium, Zink, die können zum Teil giftig sein oder zumindest langfristig zu Schäden führen. Dann haben wir den ganzen Bereich Mikroplastik und das ist ja eine Stofffraktion von bis sitzt in der Größenklasse und die können natürlich auch von Tieren aufgenommen werden. Entweder gelangen sie dann in die Nahrungskette oder führen direkt zum Tod des Tieres durch Verstopfung oder Vergiftung oder Ähnlichem. Dann fallen viele Feststoffe an, auch in der Größenklasse von bis. Sehr relevant für Gewässer sind die abfiltrierbaren Stoffe und auch die Feinfraktion davon, dieses AFS. Ein AFS 63 kann eben zu einer Trübung des Gewässers führen. Dann kommt dann eben auch die Akkumulation mit dazu im Sediment und an den AFS und AFS 63 sind eben viele Schadstoffe auch gebunden. Gerade wie ich eingangs erwähnt hatte, die Mineralöl, Kohlenwasserstoffe, PAKs, auch Schwermetalle binden sich gerne an Partikel, Die werden dann alle mittransportiert und an der Gewässersohle abgelagert und das kann auch bis hin zur Kolmation der Gewässersohle führen. Dann kann es auch je nach Eintrag eben auch zu einer Überdünnung des Gewässers führen, insbesondere wenn Nährstoffe wie Stickstoff oder Phosphor eingetragen werden. Dann kommt zu dieser sogenannten Algenblüte an der Oberfläche, vermehren sich vermehrt Algen. Die nehmen dann den darunterliegenden Pflanzen im Prinzip das Licht weg. Die können dann keine Photosynthese mehr betreiben. Dadurch sinkt der Sauerstoffgehalt im Gewässer und das Gewässer kippt dann entweder um oder hat eben auch negative Auswirkungen auf die Lebewesen dort durch den Sauerstoffmangel. Heißt, es ist schon angesagt, dass man sich da kümmert und da gibt es ja auch dann viele einschlägige Regelwerke dazu, dass da zumindest eine Reduktion stattfindet.
Du hast eingangs schon gesagt, es gibt schon da Unterschiede, ne, von woher das Wasser kommt. Kannst du darauf nochmal eingehen? Also was genau sind die unterschiedlichen Flächen, die da zu berücksichtigen sind und worin unterscheiden sich dann die Schmutzfrachten?
Genau, die Schmutzfrachten können sich unterscheiden, je nach Herkunftsfläche und in den einschlägigen Regelwerken unterscheidet man im Grunde die Verkehrsfläche, also Straßen, Verkehrsflächen, Parkplätze und so weiter, Dächer und Fassaden und Grünflächen. Das ist insbesondere deswegen interessant, weil hier häufig der Anteil und die Zusammensetzung von gelösten und partikulären Stoffen unterschiedlich sind und demzufolge eben auch die Behandlungsmaßnahmen angepasst werden müssen. Zum Beispiel haben wir bei den Verkehrsflächen eher eine höhere Feststofffraktion von den abfiltrierbaren Stoffen, aber auch von den Feinstoffen. Das kommt eben aus dem Bereich Mikroplastik, Fahrbahnabrieb, Reifenabrieb. Dann habe ich ja schon vorhin mal erwähnt, dass es diese polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe und die Mineralölkohlenwasserstoffe, die sich eben gerne partikulär binden. Auch die Schwermetalle, die auf der Straße schwerpunktmäßig vorkommen. Da hat man eben schon eine große Schadstofffracht entfernt, wenn man im Grunde die Feststoffe abfiltriert hat oder abgetrennt hat. Mhm. Bei Dächern und Fassaden sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da gibt es die normalen Dächer, so Tiegeldächer, wie auch immer, mit der gängigen Oberfläche, die im Grunde auch nicht behandlungsbedürftig sind. Das ist jetzt nicht mit übermäßig viel Schadstoffeintrag zu rechnen. Dann haben wir die Metalldächer, die wieder eher eine Sonderfläche darstellen, weil da eben auch ein großer Anteil an Schwermetallen gelöst zum Abfluss kommen. Und dann Fassadenflächen, auch relativ neu, die ja diese Mischung aus den vom Fassadenanstrich rückgelösten Bioziden, ne, also so Antischimmelmittel im Prinzip im Fassadenanstrich sind, die in der Dämmung können die enthalten sein und die lösen sich dann eben mit dem Regenabfluss auch wieder mit ab. Dann Grünflächen, Gründächer, klar nochmal speziell, da kann es natürlich auch wieder zu anderen organischen Verbindungen kommen im Abfluss, zum Beispiel Pestizide, wenn Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden, Düngemittel, wenn je nachdem wie extensiv oder intensiv die Grünfläche ist oder organische Spurenstoffe, viel genannt wird da dieses sogenannte Mekoprop aus den Dachbahnen, was eben zum Schutz vor Durchwurzelung aufgetragen wird, damit das Gründach nicht permanent wieder erneuert werden muss. Ja, und so unterscheiden sich dann diese Zusammensetzungen und beeinflussen dann eben auch klar die geeigneten Maßnahmen zur Behandlung.
Genau nach diesen Flächenarten sind ja auch die Vorgaben und die Richtlinien dann auch ausgelegt, ne? Welche gesetzlichen Vorgaben, welche Richtlinien existieren aktuell zur Behandlung von verschmutztem Regenwasser?
In Deutschland gibt es tatsächlich eine Vielzahl von gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien oder Regelwerken zur Behandlung oder Umgang mit Regenwasser und Regenwasserabflüssen. Da fangen wir mal einfach ganz oben an. Ne? Es steht über allem sozusagen die sogenannte Wasserrahmenrichtlinie, EU-Wasserrahmenrichtlinie, die für alle EU-Mitgliedstaaten gilt. Dadurch, dass es jetzt viele verschiedene Länder abdeckt, die auf einem unterschiedlichen Stand der Technik und der Stand der Umsetzung sind, ist die auch sehr allgemein gehalten eher und die verfolgt grundsätzlich das Ziel, die Wasserqualität in allen europäischen Gewässern zu verbessern beziehungsweise zumindest zu halten. Und bekannt ist eben dieses sogenannte Verschlechterungsverbot. Das heißt, grundsätzlich soll man zumindest den Zustand des Wassers so bewahren und dort, wo der gute Zustand verfehlt wird, möglichst verbessern. Das heißt, ein Verbesserungsgebot und ein Verschlechterungsverbot definiert die Wasserrahmenrichtlinie. In Deutschland unten drunter haben wir dann relativ bald das Wasserhaushaltsgesetz als Grundlage für den Umgang mit Gewässern in Deutschland. Das ist insofern ganz interessant, weil das eben mit als Verordnung den Straßenabfluss als Abfluss definiert, den es nach dem neuesten Stand der Technik auch zu behandeln gilt. Das unterscheidet sich ein bisschen von der Abwasserverordnung, die eigentlich ja auch so ein bisschen auf der gleichen Ebene steht, die auch festlegt, wie Abwässer zu behandeln sind, auch Regenwasser, die aber komischerweise zumindest noch nicht, sicher kommt sie mal in Überarbeitung, die legt noch nicht den Straßenabfluss als eigene Abwasserkategorie fest, was ein bisschen irritierend ist, weil das schon große Flächen sind und auch mit viel Schadstoffeintrag. Dafür gibt es aber wiederum das Wasserhaushaltsgesetz, das definiert das klar. Niederschlagswasser aus den Bereichen von bebauten und befestigten Flächen, was damit abfließt, gilt zu behandeln. Und ebenfalls gilt eben, dass das nicht mit Schmutzwasser vermischt werden soll, sondern möglichst vor Ort entweder verdunsten oder versickern oder eben nach der Behandlung weiter genutzt werden soll oder abgeleitet in ein Oberflächengewässer. Ja, und dann sind wir schon auf Länderebene. Da gibt es auch sehr viele spezifische Länderregelungen, zum Beispiel in NRW den Trennerlass und auf kommunaler Ebene auch nochmal mehr Satzungen und Richtlinien. Das heißt, für jedes Projekt muss man sich im Prinzip ganz spezifisch erkundigen beim zuständigen Amt oder der zuständigen Behörde, was jetzt im konkreten Fall an dem konkreten Ort umzusetzen ist. Wenn es jetzt um die konkrete technische Umsetzung geht, haben wir wiederum verschiedene Regelwerke. Einmal für den innerstädtischen Bereich, wie das definiert durch die DWA, die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abfall und Abwasser. Und im außerstädtischen Bereich haben wir Regelwerke der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswege. Ja, und dann sind wir sozusagen von oben noch einmal nach unten durchgewandert in den Regularien.
Gibt es ein schönes Beispiel, das du uns nennen kannst, ne, wo Regenwasserbehandlung so nach deinem Verständnis richtig toll umgesetzt worden ist?
Ja, in der Tat haben wir da ein sehr schönes, eher jüngeres Projekt, sage ich jetzt mal, und zwar den sogenannten Klimahain in Friedrichshafen. Da ist auf dem Adenauerplatz, das ist ein Marktplatz mit auch Marktgeschehen, eine grüne Insel sozusagen entstanden als Naherholung für Stadtgebiet. Und das ist eben im Bereich der Zielsetzung dieser Stadt auch gewesen, die sich um ein integratives oder integriertes Stadtentwicklungskonzept bemühen und auch um Klimaanpassungsmaßnahmen. Und dieser Klimahain, da sind sozusagen 22 Bäume gepflanzt worden, sogenannte Klimabäume, also im Prinzip Baumarten, die sich ein bisschen an schwierigere Bedingungen anpassen können, zum Beispiel längere Trockenperioden im Sommer. Und um diesen Marktplatz herum als Schattenspende für besseres Mikroklima und über Verdunstung und Kühlung. Und am Rande des Hains ist eben die Drainfix Clean, unsere Filtersubstratrinne, eingebaut worden, die sozusagen den Marktplatz entwässert, also das Wasser sammelt, entwässert, reinigt, also eine Regenwasserbehandlung integriert. Und dann wird das Wasser aber nicht direkt den Bäumen zugeführt, sondern über einen Verteilerschacht kommt das nochmal, kommt dann in die verschiedenen Baumgruben, sodass im Regenfall die Baumgrube nochmal zusätzlich gesättigt wird. Also es ist jetzt kein aktives Bewässerungssystem im Bedarfsfall bei Trockenperioden, sondern hilft sozusagen die Baumgrube, die ja auch nochmal optimiert worden ist in ihrer Zusammensetzung, sich aufzusättigen. Und das ist insofern ganz schön, als dass man durch diesen Verteilerschacht, der dazwischen geschaltet ist, eben auch nochmal den Sommer-Winterbetrieb leichter handeln kann. Jetzt Thema Salzbefrachtung, das ist ein Marktplatz, klar müssen die streuen, weil sie da ja auch Marktbeschickung haben. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, finde ich, jetzt, wo man blaue und grüne Infrastruktur eben mit so neueren Infrastrukturmaßnahmen in der Stadt integriert hat.
Sehr schön. Wie funktioniert jetzt konkret dieser technische Aufbau von einem typischen System zur Regenwasserbehandlung? Also was sind die zentralen Komponenten?
Ja, so ein dezentraler Regenwasserbehandlungsansatz zielt ja darauf ab, Regenwasser vor Ort zu behandeln und zu bewirtschaften und die Belastung eben zu minimieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Letztendlich gibt es zentrale Schritte. Erstmal wird das Regenwasser gesammelt, ne, und von einer Fläche gesammelt, abgeführt, entweder über eine Rinne oder über einen Schacht. Es muss eine Behandlung der Feststoffe, eine Abtrennung der Feststoffe letztendlich passieren. Sind die mal abgetrennt, gerade weil die ja auch, wie ich eingangs erwähnt habe, viele Schadstoffe an sich binden partikulär, sodass man da schon eine große Schadstofffracht auch abgetrennt hat. Und danach eben nochmal die gelösten Schadstoffe. Das Ganze kann modular passieren. Das gibt es ja auch in verschiedenen Anlagen oder wie bei unserer Trainfix Clean beispielsweise, ist das ja in einem System. Also wir haben hier ein Entwässerungssystem konzipiert, was das Regenwasser sammelt und dann über ein carbonathaltiges Filtersubstrat schon sehr effizient die Feststoffe abtrennt. Das ist insofern wichtig, als dass diese Feststoffe eben auch an der Oberfläche gesammelt werden. Und dort eben sollte sich da mal sehr viel Feststoffe ansammeln, auch aus dem System ausgetragen werden. Es findet hier keine Rücklösung statt. Es findet hier auch nicht wie in anderen Systemen beispielsweise, wo man dann die ganzen Filterpatrone abwechseln muss, letztendlich das wieder rückspülen muss. Irgendwo gelangt wieder in den Kreislauf. In unserem System kann man das sozusagen sauber als Filterkuchen, als Sediment an der Oberfläche abtrennen irgendwann und entsorgen. Ich meine, entsorgen muss man, das ist klar. Das ist ja wie eine kleine Schadstoffdeponie. Carbonathaltig ist wichtig, einfach weil es den pH-Wert puffert im System. Mit der Zeit über den Eintrag von organischen Dingen auch oder über die Schwermetalle findet ja auch eine Versäuerung statt. Das wird immer wieder basisch gepuffert durch das Carbonat. Und natürlich hilft das Carbonat auch, Schwermetalle zu fällen und zu binden, ohne eben, dass mit der Zeit der pH-Wert abfällt. Hat man keine Rinne zur Verfügung oder hat mehr Platz zur Verfügung, möchte es vielleicht auch ein bisschen in der grünen Infrastruktur integrieren, kann man auch eine Versickerungsmulde wählen. Auch diese Versickerungsmulden fungieren als Regenwassersammlung. Das Ganze wird über einen technischen Filtersubstrat, auch carbonathaltig im Idealfall, kann das abgetrennt werden. Und so kann das Regenwasser eigentlich sehr effizient behandelnd versickern. Zum einen, aus der Rinne hat man natürlich noch den Vorteil, dass man das Regenwasser eventuell dann auch nochmal sammeln kann und weiter nutzen. Das wäre jetzt in der Versickerungsmulde, wäre das die Versickerung vor Ort. Oder über die Rinne, wenn man es nicht nutzen will, einleiten in ein Oberflächengewässer oder eben auch versickern.
Okay, wenn du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt vor allen Dingen aus der Kommune oder aus Planungsbüros, aus dem Landschaftsarchitekturbüro, 3 Empfehlungen mit auf den Weg geben könntest. Welche wären das?
Zum einen ist sicher ganz wichtig, dass man sich frühzeitig mit dem Projekt befasst, weil mittlerweile ist ja auch so, dass vor allem Kommunen, Planungsbüros und Landschaftsarchitekten gemeinsam eine Lösung entwickeln. Das ist gerade jetzt, wenn man mal in diesen Friedrichshafener Klimahain schaut, doch oft eine integrative Ansatz, blau-grüne Infrastruktur gedacht. Und da gibt es eben sehr viele verschiedene Aspekte, die damit bearbeitet werden, von technischer Machbarkeit bis zur gesellschaftlichen Akzeptanz. Auch Punkte wie Regengärten oder Gründächer muss man ja auch irgendwo kommunizieren, wenn das die Bürger vor Ort auch mittragen wollen. Dann muss man sich natürlich auch gut überlegen, welches System wirklich zu den örtlichen Begebenheiten passt, auch langfristig. Gerade jetzt im Hinblick auf diese Klimaanpassungsmaßnahmen, auf veränderte Regenmuster und langhaltende Trockenheit, Starkregen, dass man sich da frühzeitig eben anpasst mit einem System. Wird man hier oberirdisch am Ende arbeiten oder unterirdisch? Und da gibt es eben auch verschiedene Systeme, die unterschiedlich effizient arbeiten und auch zum Beispiel im späteren Wartungsbereich einfach viel besser handhabbar sind, wenn sie beispielsweise oberirdisch verbaut sind. Interessant ist jetzt, machen wir als letzten Punkt, das ganze Thema, was muss eigentlich behandelt werden und wo will ich hin? Mittlerweile sind die Anforderungen, die gestellt werden, die Regenwasserbehandlung steigen immer mehr. Es kommt jetzt auch immer mehr das Thema gelöste organische Verbindungen, generelle organische Verbindungen aus den genannten Bioziden, zum Beispiel Pestizide. Oder auch PFAS als Chemikalie. Vieles kommt immer mehr. Allerdings ist die Empirie dahinter noch nicht so richtig weit entwickelt. Das heißt, der Kenntnisstand darüber, was kommt wirklich, in welcher Form, wo zum Abfluss, ist das gelöst oder doch partikulär gebunden? Wie verändert sich es vielleicht im Zeitverlauf? Also das sind auch viele Kenntnisse noch nicht wirklich fundiert. Die Anforderungen aber schon sehr dezidiert und man steht dann auch als Planer irgendwo dazwischen. Hier würde ich nochmal immer kritisch nachhaken, was ist wirklich bekannt, was zum Abfluss kommt und was erwartet man jetzt, wie genau oder 100% Lösung gibt es ja selten. Was genau muss behandelt werden, in welcher Form und wo will man dahin?
Ja, gerade die Unsicherheit ist, glaube ich, immer ein großes Thema vor solchen Projekten, ne, was auch schon der Blick in die Zukunft der Unsicherheit mit sich bringt, aber auch die Systeme, die man vielleicht noch nicht kennt. Ne,
die Unsicherheit ist vorhanden und das ist ja jetzt nicht nur auf der Umsetzungsseite so, sondern auch auf Seite der Regelwerke, die sich da gerade, was jetzt der Bereich organische Verbindungen angeht, noch sehr bedeckt halten. Zu Recht, weil eben, wie gesagt, der Kenntnisgewinn einfach noch sehr dürftig ist und man sich da einfach noch nicht wirklich festlegen kann. Es gibt jetzt schon Arbeitsgruppen, da sind wir ja auch in einer vertreten, die sich um Sonderflächen kümmert und da eben Regelwerk erstellen soll. Und das stellt sich tatsächlich als gar nicht so trivial dar. Und auch die Lösungsfindung ist nicht so einfach, weil auch viele Adsorber jetzt nicht, sage ich mal, das Wundermittel sind, was man sich vielleicht versprochen hat, insbesondere, weil dann eben auch mal ein großer Unterschied besteht zwischen dem, was man im Labor prüft, wo die Bedingungen einfach standardisiert sind, wo die Beschickung standardisiert verfahren wird, wo sehr homogenisierter Stoffeintrag und Auftrag stattfindet im Vergleich zur Praxis, wo eben nicht immer die gleiche Regenmenge mit der gleichen Schadstofffracht auf eine Behandlungsanlage trifft. Und da kann es eben schon zu Zielkonflikten und Unsicherheiten führen, auch letztendlich in der Behandlungseffizienz.
Ja, komplexes Thema.
Auf jeden Fall.
Ich denke, sobald man hier eine Unsicherheit hat, sind wir als Ansprechpartner auch immer da. Ne? Das heißt, im Projektmanagement kann immer eine kostenlose Beratung angefordert werden, was genau die Planung von solchen Regenwasserbehandlungsanlagen angeht. Danke dir, Alexandra, für den Einblick und die Informationen. Ich hoffe, Sie konnten interessante Anregungen mitnehmen für Ihre Arbeit, für Ihr nächstes Projekt. Danke fürs Zuhören. Abonnieren Sie gerne den Podcast oder teilen Sie ihn mit Ihren Kolleginnen und Kollegen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.